Sie hören einen Podcast von DRS1.
Persönlich. Rübi Koller im Gespräch mit Gästen.
Guten Morgen, das ist persönlich live aus dem Foyer vom Stadttheater Bern. Meine beiden Gäste sind Annemarie Rey. Sie hat 30 Jahre lang von ihrem Leben für ein gesellschaftlich-politisches Anliegen gekämpft, nämlich für den legalen Schwangerschaftsabbruch. Angefangen hat das Engagement 1971 und dauert es bis 2002, wo dann die Fristenlösung an der Urne angenommen worden ist. Was sie dabei erlebt hat, hat sie im Buch «Die Erzengelmacherin» aufgeschrieben. Annemarie Rey ist 71 und lebt mit ihrem Mann in Zollikofen bei Bern. Und mein zweiter Gast ist der Pedro Lenz, vielen Hörerinnen und Hörern von deres Eis bekannt durch seine Morgengeschichten, die man am 20 vor 7 nicht hören kann. Er ist ein Schriftsteller, der seine Texte am liebsten vor Publikum vorträgt. Dabei hat er als Junge einmal ganz etwas anderes gelernt. Er war nämlich Maurer gewesen. Der Pedro Lenz ist 43 und lebt in Bern. Herzlich willkommen. Ja, Geschichten gibt es ja in den verschiedensten Formen, Annemarie Rey, als Märli oder Roman, als Kinofilm, Theaterstück, Gedicht oder Lieder. Wie lassen Sie sich eine Geschichte am liebsten erzählen?
Also auf ganz verschiedene Arten. Ich habe da nicht eine ganz einzige Vorliebe. Ich habe gerne Film, sehr gerne Film. Ich habe gerne Theaterstücke. Ich lese gerne Romane. Allerdings vorletzt bin ich nicht mehr so dazugekommen. Ich habe sehr gerne Pantomimen und Tanz natürlich auch. Pantomimen kann man ja auch sehr wohl Geschichten erzählen.
Sie haben ja mal wollen Tänzerin werden als junge Frau, oder?
Genau, ja.
Wie weit ist der Wunsch gediehen damals?
Der ist gediehen, bis ich ein Abschlussexamen gemacht habe, damals in der Schule von Harald Kreuzberg, Ausdruckstanz. Und nachher ist irgendwie ein neues Kapitel aufgegangen.
Also die Ausbildung haben Sie gemacht, aber nachher nie geschafft als Balletteuse oder Tänzerin.
Ja.
Bleiben wir noch schnell bei der Geschichte. Mit welchem Inhalt kann man Sie denn am meisten locken?
Also ich habe sehr gerne traurige, dramatische Liebesgeschichten oder auch sozialkritische Romane zum Beispiel. Ein Film, der mir wahnsinnig in Erinnerung geblieben ist, ist ein ganz alter Film, «Les Enfants du Paradis» mit dem Jean-Louis Barrault, wo er als Pantomime eben unglücklich so verliebt und seine Frau lässt sitzen und sie ist auch unglücklich. Und das ist einer der wunderbarsten Filme.
Die unglücklichen Geschichten, die traurigen, auch die bösen Geschichten, Mord, Krimi etc. sind ja oft die spannenderen. Wieso ist das eigentlich so?
Also ich habe nichts am Hut mit Actionfilmen und Krimi schaue ich nur in der Verzweiflung, wenn nichts anderes zu schauen ist. Auf dem Fernsehen manchmal gibt es nicht viel anderes. Aber ich habe sehr gerne Filme, die auch so Längen haben, oder wo langsame, lange Szenen sind. Das habe ich wahnsinnig gerne mit Landschaften, die die Stimmung wiedergeben. Jetzt vorletzt habe ich gesehen «Once», der mich sehr beeindruckt hat, ein irischer Film, auch eine unglückliche Liebesgeschichte. Und das hat mich wahnsinnig fasziniert, auch noch mit Musik drin. Mhm. Irischer.
Pedro Lenz, Sie erzählen wahrscheinlich lieber Geschichten, als Sie sich erzählen.
Ja, es gibt natürlich Leute, die das sagen, dass sie besser im Erzählen sind als im Zuhören. Ja. Ja. Aber nein, ich höre schon gerne Geschichten. Ich höre auch gerne Geschichten. Zum Beispiel bei Beiz auch. Wenn einer gut kann erzählen kann, das gibt manchmal gute Sachen.
Was ist denn eine gute Geschichte? Und was ist denn einer, der einfach eine Schnurri ist?
Ja, das ist eben ein bisschen ein Mysterium. Das ist etwas, was ich lange daran studiert habe, aber ich komme selber nicht drauf. Wenn ich es wüsste, würde ich nur eine gute Geschichte schreiben.
Aber gewisse Zutaten für eine gute Geschichte, wissen Sie ja sicher.
Ja, häufig ist es, braucht es gar nicht so viel, oder? Man sucht es weit. Häufig haben die Leute das Gefühl, es müsse etwas ganz verrückt sein, dass es eine gute Geschichte wird. Und nachher wird es nochmal holen, weil die gute Geschichte ist häufig im Detail, in der Kleinigkeit, oder im kleinen Leben.
Gibt es denn auch Elemente, die eine gute Geschichte versalzen, wie beim Kochen?
Ja, für mich ist das die Schiesserei, die Pistolen, oder? Wenn ich in einer Schulwerkstatt einem Jungen sage, soll eine Geschichte schreiben, dann kommen mindestens 3 Pistolen vor und 7 Tote. Aber in seinem Alltag ja nicht. Oder?
Aber Krimis sind ja erfolgreich. Also, das ist ja auch eine Vorlage, ein Vorbild.
Ja, aber die besten Krimis haben vielleicht einen Toten ganz am Anfang oder ganz am Schluss. Und dazwischen ist alles Psychologie.
Sie gehören ja zu einer Gruppe von Schriftstellern, die ihre Geschichten gerne vor Publikum vorlesen. Warum ist das so wichtig?
Ja, schau, ich habe das Gefühl, heute ist ja alles immer technisch machbarer, alles, was man machen kann. Und nachher gibt es so wie einen Backlash. Also die Leute gehen plötzlich wieder gerne Geschichten hören. Wir haben einfach festgestellt, also meine Autorenkollegen von Bern ist überall und ich, dass die Leute sehr gerne an Lesungen kommen. Also das ganz normale Erzählen, Vorlesen vor Publikum ist im Trend, und zwar, also das ist jetzt einfach meine Vermutung, weil die Leute ein bisschen genug haben von all diesen technischen Effekten und so.
Also Bern ist überall, ist eine Gruppe von Autoren, die vor allem im Café Kairo da zu Bern Geschichten vorlesen. Da gibt es auch Poetry Slams, das sind so literarische Vortragswettbewerbe, wo dann auch jemand gewinnt von diesen Autoren, und der Gewinner war immer wieder der Pedro Lenz gewesen. Was haben sie anders oder besser gemacht als die anderen?
Ja, keine Ahnung. Ja, wirklich keine Ahnung. Aber
das glaube ich nicht.
Nein, vielleicht auch dort. Das hat natürlich nachher auch Leute, die das Gefühl haben, wenn es jetzt um einen Sieg geht oder um das Gefallen geht, müssen wir möglichst laut und möglichst aggressiv sein. Und nachher, manchmal ist es gut, einen Schritt zurückzufahren und etwas Ruhiges zu erzählen, je nachdem.
Annemarie Rey, haben Sie schon mal gehört, wie er vorliest?
Also nie live, ja, aber ich habe einfach, für mich ein bisschen zu informieren über den Pedro Lenz, da gesurft im Internet, und dort habe ich ihn gesehen und gehört. Und was mich vor allem fasziniert bei ihm, ist, wie er das Berndeutsch verwendet. Und mir ist wieder aufgegangen, dass einfach das Berndeutsch wirklich die schönste deutsche Sprache ist.
Dabei. Er protestiert.
Ja, ich protestiere. Warum? Ja, gute Freunde, die zum Beispiel Thurgauer Deutsch irrsinniges Zeug machen. Ich bin Fan vom Zürichdeutsch.
Aha, das ist einer der wenigen. Zürichdeutsch ist ja ähnlich das, wo man findet, naja, die mit den grossen Schnüren so, oder?
Ja, aber es ist eben gut, das ist literarisch, ja.
Ja.
Ja, nein, ich höre ja das auch, wenn ich auf Schaffhausen gehe lesen oder auf irgendwo ins Zürichbiet, oder? Sie sagen, ja, das schöne Berndeutsch, Sprachvorteil, oder? Und ich sage, es gibt keine schönen Sprachen oder unschönen Sprachen. Es kommt immer darauf an, was man daraus macht. Wenn jetzt zum Beispiel, nehmen wir jetzt an, es sind alles Fans vom Berndeutschen Publikum, dann schicken wir alle bei Bern ist überall extra den Stolfer, der die Thurgauer zum Begrüssen, zum ein bisschen umziehen.
Sie sind ja eigentlich ein Randständiger, wenn es um den Dialekt, um den Berner Dialekt geht. Sie sind von Langenthal, das ist ja schon richtig, ein bisschen richtig Solothurn. Das ist nicht wirklich waschechter Berndeutsch.
Ja, die. Also wenn jetzt ein richtiger Sprachhygieniker kommt, habe ich keine Chance, oder? Ja, wir sind am Rand, und lustigerweise Berner kennen den Oberaargau, unsere Gegend, nicht so gut, weil sie sich mehr orientieren ins Oberland oder ins Emmental. Wir sind wirklich eine Randregion, kann man so sagen.
Sie sind Stabreim-Weltmeister. Kurze Wiederholung, was ist ein Stabreim?
Eine Alliteration.
Wisst ihr jetzt mehr?
Genau, sagen bitte auf Deutsch.
Der Stabreim hat einfach vorne den Riem oder, und nicht hinten am Wort oder an den Zielen oder vorne den Gleichklang. Oder?
Also das sind ja Wörter, die mit dem gleichen Buchstaben vor allem anfangen. Und mit denen spielen sie immer wieder. Und ich möchte sie bitten, vielleicht auch für uns alle hier drinnen und für die, die daheim zulassen, mal so eine Geschichte zu erzählen, die vor allem auf einen Buchstaben fokussiert.
Ja, gut, müssen wir schauen.
Muss man noch etwas wissen dazu?
Ja, es ist der B, und wir sagen halt, dort wo ich herkomme, sagt man der B, also sagt man überhaupt alles immer ein bisschen weicher. Und dann sagt man manchmal ein P auch fast wie ein B.
Der Bedro.
Böbel und Bärble. Besoffen wie ein braunen babylonischen Brummbär, Bambel Baumberger, Böbel in die Burgerbibliothek, aber begegnet der Barbara. Barbara Botz, Bombe, bist du bleich, behauptet Böbel. Bleich wie ein Spaghetti, bleich wie eine Botzlumpe. Bist ein Bubi, Böbel, brabbelt Bärble vom Bambi, bin nicht bleich, bin breit, habe Barbierer, Birane, biblische Brände, bin lange, blaue Bremen im Bären, habe bei Pronader eine Baldblume beschüttet. Bringe bessere Baby, bremse zu Böbel, bist bleiben Pange, Spuder ihr Birne, Baumberger, weiss Bescheid, bin nicht bling, bin nicht blond, bist bei Bambach, bin jetzt bleiben, komm, geh Bombay-Puder probieren. Udo Biber jetzt bei Bärble buchstäblich im Brustbereich, blas mir ins Bürzi, du Brunzbrunnen.
Ja, ich habe ja auch ein Bürzi. Ja.
Sie haben ein Bürzi, und zwar auch schon immer eins gehabt, ja. Wo Sie noch, wo man Sie eigentlich noch beschimpft hat als Feministin.
Ja, ich bin ja Feministin.
Ja, sicher, aber beschimpft hat, habe ich gesagt. Und die haben ja damals als Protest auf die Haare kurz geschnitten. Und da haben Sie, glaube ich, manchmal auch verwechselt.
Ja, ja, wenn ich etwa Flugblätter verteilt habe, oder haben die Leute gemeint, sie gehen vom anderen Ufer. Und haben wir dann das Flugblatt gierig
genommen. Also vom anderen Ufer meinen Sie jetzt von den Abtreibungsgegnerinnen?
Genau, genau. Mhm. Weil eben auch gewisse Sektierer haben ja, Sektenfrauen haben ja so Bürzi, oder? Und dann sind sie aber zu mir gekommen und haben gemeint, ich habe das Traktätchen für sie. Sie waren ja auch ein bisschen erstaunt gewesen, was ich da verteilt habe.
Haben Sie sich bewusst dem Diktat von der Mode entgegengesetzt?
Ja, bewusst. Also, mir hat das einfach immer gefallen und ich habe gerne lange Haare. Und damit hat es sich. Und ich hatte auch Angst, Haare abzuschneiden. Ich dachte, Jesus, wie sehe ich denn aus, wenn ich Haare abschneide? Und habe es nie gewagt.
Also ein Leben lang lange Haare gehabt, aber ja, immer aufgesteckt.
Ja, das einzige Mal hat mir mein Bruder, als ich etwa 6-jährig war oder noch jünger, hat mir mal die Haare abgeschnitten. Und dann habe ich mich furchtbar geniert. Nachher.
Und das ist ein traumatisches Erlebnis,
genau.
Darum sind nachher die Haare lang geblieben. Als junge Frau haben Sie Idol gehabt. Sie haben gesagt, Sie haben gerne Theater und Kino. Sind das für Idol gewesen damals?
Ja, all die Schauspieler damals, oder? Ich weiß nicht, ob man sie heute noch kennt. Also der Jean Marais, der Daniel Gélin, der aus dem Welschen Film, oder? Der Gérard Philippe habe ich auch wahnsinnig angehimmelt. Der ist übrigens auch sehr früh gestorben, ja, wie heisst der da in Amerika?
James Dean.
James Dean, genau.
Ach, meinst du, Sie sagen, das ist der Robert Redford, der gestern
gestorben
ist?
Nein, der James Dean.
Der Paul Newman, Entschuldigung, der gestern gestorben ist.
James Dean, den habe ich auch wahnsinnig gerne gehabt. Oder Marlon Brando, als er jung war.
Wie haben Sie denn die angekimmelt? Also, haben Sie Poster gesammelt? Nein, das war damals noch nicht so zu ihrer Zeit. Nein.
Ich bin einfach in die Filme schauen, immer.
Und im Theater, haben Sie sie mal persönlich getroffen?
Eben, der Ralph Alone habe ich mal getroffen, der hat mir auch so gefallen. Im Film Riso Amaro hat er gespielt, den italienischen Film. Und dann habe ich ihn mal, hat er auch im Theater gespielt, in Genf, wo ich in Genf studiert habe. Und dort bin ich nachher am Bühnenausgang auf ihn warten und habe eben gebeten, mir eine Karte sein Bild zu unterschreiben. Aber ich habe sie nicht mehr, die Karte, und, gewesen, wo ich die verschüttet.
Und dann ist eben, das hat dann geklappt.
Das hat geklappt.
Gute Begegnung gewesen, kurz.
Ja, kurz.
Also
ja.
Nachher nicht noch irgendwie ein Kaffee nehmen, nein, oder
nein,
was weiß ich.
Nein, so weit ist nicht so gegangen.
Ich nehme an, der Pedro Lenz hat auch weibliche Fans, weil...
Also ich habe natürlich auch weibliche, für weibliche Schauspielerinnen.
Ja, ja, alles
gefärmt,
klar.
Also, die mir wahnsinnig gefallen haben.
Aber Literatur ist ja etwas, das mehr Frauen interessiert als Männer. Sind bei Ihnen manchmal auch Frauen beim Bühnenausgang, die warten?
Ja, es ist einfach, sagen wir jetzt im Unterschied zu einem Rockmusiker, oder hat der Literat halt eher ältere Fans, so Frauen ab 60 oder so. Es sind dann nicht die 16-Jährigen, die schreien. Oder?
Und dann ist ja eine Form von Anerkennung, auch wenn es 60 sind, spielt das eine Rolle. Das klingt natürlich jetzt ein bisschen abschätzend.
Nein, das ist natürlich... Das ist wunderbar, oder? Ich werde manchmal angesprochen, sogar im Tram oder so, von Leuten, die sagen, ja, wir haben das gehört oder das gelesen. Und das ist schön. Also so lange, wie die Leute höflich sind, bin ich so, und das ist eine Freude.
Sie sind nicht auf direktem Weg Schriftsteller geworden, sondern haben zuerst einen Umweg gemacht, Sie haben zuerst eine Maurerstiftung gemacht. Warum?
Ja, gut, ja. Eigentlich habe ich geschnuppert habe ich als Zimmermann und Maurer. Und nachher, Zimmermann war keine Lehrstelle frei. Dann haben sie gesagt, weißt, Maurer ist fast etwa das Gleiche. Es ist auch viel mit Holz. Und das war eigentlich gar nicht so gelogen. Nein, mich hat der Beruf interessiert. Ich war dann zu lange da im Gymnasium. Ich hatte überhaupt keine Chance, ein genügendes Zeugnis zu erreichen. Und ich wusste, jetzt muss ich einen Entscheid fällen. Entweder muss ich mehr lernen und repetieren oder muss ich etwas anderes machen. Und dann habe ich mich entschieden, ich will etwas lernen.
Haben Sie das selber entschieden oder ist das Elternhaus da noch irgendwie involviert gewesen?
Nein, das ist... Also, ich hatte den Lehrvertrag fix fertig und habe ihn dem Vater vorbeigebracht, nur noch zum Unterschreiben. Die wollte eigentlich nicht, dass ich Maurer werden. Aber,
was hätten Sie denn wollen?
Ja, die hätten wollen, dass ich studiere. Dann, ja.
Was war das für ein Elternhaus? Ihr Vater, das weiss ich, war Direktor von der Porzellanfabrik in Langenthal.
Ja, das war dann noch eine Fabrik. Ja.
Also eine bessere Familie eigentlich in dem Ort Langenthal?
Ja gut, das ist halt... auf eine Art sind wir eine komische Familie gewesen, weil wir zweisprachig waren. Das hat es dann noch fast nicht gegeben. Oder?
Zweisprachig? Ja. Also Sie heißen Pedro?
Ja, Mutter ist Spanierin. Ja. Und wir haben daheim immer Spanisch geredet. Oder der Vater hat auch sehr gut Spanisch können, schon als er geheiratet hat. Und nachher haben wir daheim mit seiner Familie immer Spanisch geredet, der Mutter zu lieb. Und auch, weil das unsere erste Sprache war. Ja.
Frau Rey hat auch einen spanischen Namen. Also im Gegensatz zu der Micheline Calmire sagt man bei Ihnen Rey. Aber eigentlich ist es der gleiche Name, die Königin. Also ja. Spanische Vorfahren, Frau Rey.
Ja, also mein Mann, oder? Ja, das ist der Name von meinem Mann. Und seine ganz früheren Vorfahren waren anscheinend spanische Reisläufer. Und ich habe den Namen eigentlich... Wir konnten ja seinerzeit den Namen wieder zurücknehmen, den Mädchennamen, als das neue Eherecht kam. Das wollte ich aber nicht, weil Rey hat mir eben sehr gut gefallen. Hingegen der Heimatort, den habe ich wieder zurückgenommen, weil der ist im Emmittal und ich bin ein Emmittaler aus Lützelflüh, oder? Und mein Mann hat Heimatort in Luzern und das hat mir nie so gepasst.
Also der spanische Haushalt von Slenzen oder der spanisch-schweizerische Haushalt und die Eltern wollten, dass sie studieren. Und dann sind sie gekommen und gesagt, nein, ich will ein Maurer.
Ja, nachher hat die Mutter gesagt, komm, wir tun doch den Bub in ein Internat, das ist ein Maurer im Stegenhaus, oder? Und der Vater hat dann gefragt, ja, ist das etwas, was du dir vorstellen kannst? Ich habe gesagt, ja, der könnte mich schon schicken, aber den tue ich quer. Und nachher hat er
gedroht.
Ja, und nachher hat er gefunden, nein, komm, mach du das. Wenn du Maurer sein willst, dann mach das. Aber ich musste ihm versprechen, dass sie es durchziehen. Oder?
Und sie haben es durchgezogen?
Ja. Ja, ich bin sogar noch nach der Lehre bin ich noch jahrelang auf dem Bau als Maurer. Aber ich habe es dort nicht wirklich zu etwas gebracht. Das heisst, ich habe nicht so das goldige Händchen. Oder?
Aber Sie haben eine neue Welt kennengelernt. Sie sind aus der Schule gekommen, was ist man dort? 16, ja. Auf den Bau. Zu Leuten, die ja, grob reden, Klartext reden, die ganz anders sind als wahrscheinlich in den Heimen, oder?
Ja, das war für mich fast wichtiger als das Handwerk. Oder? Die Welt, nee, das ist eine Erwachsenenwelt. Das war eine Welt, da hatte es Leute gehabt, als vielleicht auf einer Baustelle immer Leute gehabt, von 6 verschiedenen Ländern. Wenn man jetzt noch die Aufteilung für Jugoslawien rechnet, noch mehr. Oder? Nachher verschiedene Sprachen, dann waren das ganz unterschiedliche Leute gewesen, zum Teil. Gebildete, gepflegte, distinguierte Leute, zum Teil solche, die vielleicht gerade aus dem Zuchthaus kommen. Es hat alles Mögliche gehabt. Also so eine Baustelle ist für mich eine Welt gewesen, als 16-jährige Erwachsenenwelt und hochgradig interessant.
Haben Sie damals schon im Hinterkopf gehabt, dass Sie mal könnten, Geschichten schreiben und auch aus dem heraus schöpfen, um nachher Geschichten zu schreiben?
Ja, also im Moment, wenn ich auch mit Leuten zusammen bin, schon dann, oder dann denke ich nicht an das Schreiben. Viele Leute haben ja das Gefühl, wenn ich mit jemandem hocke, oh, jetzt machst du gerade eine Geschichte daraus, das funktioniert schon nicht so. Aber was ich dann halt schon gemacht habe, ist am Abend nach dem Arbeiten alle Sachen aufgeschrieben, weil mich das so fasziniert hat.
Zum Beispiel?
Ja, wir hatten zum Beispiel einen gehabt, der war im Spanischen Bürgerkrieg dabei gewesen. Nachher, nach dem Krieg, ist er auf Uruguay als Maurer, nachher auf Kanada, dann ist er zu uns gekommen. Und der von jedem Land hat der bedient an der anderen Geschichte gewusst zu erzählen. Und das hat mich fasziniert. Oder? Da bin ich das notieren.
Aber die Idee, Schriftsteller zu werden, die haben Sie dort noch nicht gehabt?
Nein. lange nicht, bin ich dem Irrtum erlegen, Literatur sei, habe etwas mit Genie zu tun. Oder das ist ein, so ein deutschsprachiges Problem. Wegen Goethe haben wir die Last. Und wo man das Gefühl hat,
es macht einem, also es flößt Respekt ein.
Genau. Und dann bin ich zuerst ein Leser gewesen. Lang bin ich vor allem ein Leser gewesen, ein fanatischer Leser. Bin ich immer noch. Aber einfach immer geschrieben. Geschrieben habe ich immer auch, aber ich einfach das Gefühl gehabt, das ist nicht publizierbar. Und dann haben mich dann aber nachher andere Autoren ermutigt, das auch zu publizieren und das auch vorzulesen.
Wir hören nachher, wie es weitergegangen ist. Frau Rey, Sie sind aufgewachsen, Sie sind ein Stück älter als der Pedro Lenz, Sie sind aufgewachsen in Burgdorf. Mhm. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, Nachkriegszeit, was haben Sie mitbekommen als Kind von dieser Stimmung damals?
Von der Kriegszeit oder von der Kriegszeit eigentlich wenig, was ich mich mal erinnere. Ich weiß einfach, dass man vermutlich darüber geredet hat, weil ich auch so Träume hatte, wo wir noch geblieben sind, die ich damals vom Krieg. Es sind Bomben gefallen auf unser Haus und ich musste in der Panik bin ich als erstes den Schokolade retten aus der Schublade, wo er versteckt war. Weil der Schokolade war damals rationiert, oder? Das war eine Seltenheit. Oder mein Vater war ja Arzt, Frauenarzt, aber auch Hausarzt und ist viel in der Gegend Besuche machen. Damals hat der Arzt noch Besuche gemacht und hat dann manchmal mit dem Pferdewägeli, Rosswägeli müssen gehen, weil das Benzin ist rationiert war. Und hat auch von den Bauern manchmal Sachen, Anken oder Käse oder Eier bekommen, die man sonst eben im Laden nicht mehr kaufen konnte. So Sachen sind mir in Erinnerung geblieben vom Krieg.
Sie schreiben ja in Ihrem Buch «Die Erzengelmacherin», wo es vor allem um den Kampf geht für die Legalisierung des Schwangerschaftsabbruchs, schreiben Sie auch von dieser Zeit. Und Sie schreiben, Sie sind an einem Freitag geboren und Sie sind doch ein Sonntagskind.
Mhm. Ja, weil ich hatte ein wahnsinniges Glück gehabt, immer wieder in meinem Leben. Also, ich habe nie...
Inwiefern?
Also erstens mal bin ich in der Schweiz geboren, wo kein Krieg war. Ich bin in eine Familie hineingeboren, die nie Not leiden musste. Und ich habe einen wunderbaren, den besten Mann auf der Welt gefunden. Ich habe drei wunderbare Kinder dürfen haben. Und habe eigentlich nie irgendwie grössere Probleme gehabt in meinem Leben bis jetzt.
Ich glaube auch nicht in der Schule, im Gegensatz zu Pedro Lenz, oder?
Ja, ich bin
gute gängig, Schülerin gewesen.
Ich war eigentlich eine Streberin, so würde ich sagen. Und Physik habe ich zwar nie etwas begriffen, aber ich habe es auswendig gelernt und ich habe gute Noten gemacht in der Probe. Aber so konnte ich nachher auch die Matur machen.
Diese Variante habe ich mir nie überlegt, muss ich sagen. Ich habe Physik auch nie begriffen, aber dass man das auswendig lernen könnte, das ist mir jetzt
wirklich noch nie... Ja, damals hätte man das noch können, oder? Es war eine andere Art Schule damals, denke ich, als heute.
Was haben Sie denn für ein Ziel gehabt als Schülerin? Wohin hätte es gehen
sollen mit Ihrem Leben? Ich habe lange nicht gewusst, was ich werden möchte. Und ich war aber sehr gut in der Sprache vor allem. Und dort habe ich es dann begriffen. Und nachher wollte ich mich nicht Lehrerin werden und habe mich nachher für die Dolmetscherschule, also Übersetzerin, bin ich geworden.
Also zwischendrin ist noch die Tänzerinnen-Ausbildung, die
wir schon gesagt haben. Das war nachher.
Also Dolmetscher-Ausbildung, ja, und Übersetzerin. Ja.
Übersetzerin.
Und das ist es dann auch das, was Sie wollten?
Also das hat mir sehr gefallen. Die Ausbildung habe ich in Genf gemacht und habe viele Auslandsaufenthalte gehabt. Sehr interessante und schöne. Auch bei 3 Monaten in England gewesen, in Cambridge und Oxford. Und habe dort auch eine Velotour gemacht, Mutterseelen allein von Oxford bis nach Edinburgh rauf. Das wollte ich mit ein paar Freundinnen zusammen dort, die mit mir an dieser Schule waren. Machen. Und die haben sich nachher im letzten Moment zurückgezogen und haben gedacht, jetzt gehe ich halt gleich allein. Oder? Und dann habe ich bin dann etwa 21. Und dann habe ich meinen Eltern auch eine Karte geschrieben und habe geschrieben, wir sind jetzt in New York, oder? Für dass sie nicht Angst haben, weil ich allein unterwegs bin.
Man muss sich vorstellen, das war Ende 50er Jahre.
Ja.
Also da sind die Frauen noch nicht unbedingt einfach allein gereist.
Ja, nein, ich hatte dort also schon ein Wagnis hinten drin.
Woher hat sie denn das Bewusstsein gehabt, die Sicherheit, dass das okay ist für sich?
Also ich habe einfach gefunden, ich wollte das durchziehen. Ich hatte das planen gehabt, oder? Und wollte das durchziehen. Und es war wirklich ein schambares Erlebnis gewesen. Ich bin dort in den Jugendherbergen übernachtet, habe Leute lernen kennen, ein bisschen mit denen zusammen weitergefahren und dann wieder allein. Und einmal ist so eine lange durch ein flaches Gebiet, durch eine lange, gerade Strasse. Da hat man einen Lastwagen vorgefahren, links damals, oder immer noch in England. Hat oben runtergeschaut und gesagt, ob ich mitfahren will. Und dann habe ich gedacht, ja, es ist ein bisschen langweilig da zum Velofahren, Muttersee allein. Und habe gesagt, ja, oder? Und bin mit dem in den Lastwagen gestiegen, oder? Ich habe gar nicht viel überlegt, aber es ist nichts passiert. Er hat am Abend mit mir wollen zu Tanz gehen. Und dann habe ich gesagt, nein, ich will noch weiterfahren bis zur nächsten
Dabei haben Sie doch gerne tanzt,
oder? Kirche schauen, oder?
Also Sie haben wollen Kirche schauen, aber Sie haben doch gerne tanzt, oder?
Ja, aber das wäre doch gerade ein bisschen heiss gewesen, oder? Ja.
Also irgendwo verwegen und sehr klar in dem, was Sie wollen. Ist
ja,
der
ja,
Kampf, ja. Der später kommt für den Schwangerschaftsabbruch, der legale, ist irgendwo schon, wie soll ich sagen, in Ihrer Persönlichkeit drin, ist das schon ein Element gsi, wo da gsi isch.
Ganz sicher, ja. Ich habe einen harten Kopf und weiss, was ich will und will das auch durchziehen und erreichen, was ich mir in den Kopf gesetzt habe.
Der Pedro Lenz hat das nicht von Anfang an gewusst, aber irgendwann haben Sie dann schon gewusst, Schriftsteller, das wäre eine Option. Wie ist es nachher weitergegangen? Sie haben gesagt, Sie haben Texte geschrieben, die nicht veröffentlicht worden sind. Andere haben Sie dann ermuntert.
Ja, es gibt ja da zum Beispiel die Band Beat Stärke oder Schriftsteller. Und ja, der wie viele Junge, ich hatte nicht das Gefühl, ein Schriftsteller müsse einen Roman schreiben. Einen Roman geschrieben, habe ich ihn dem gegeben und gesagt, kannst du mir echt den mal durchlesen und sagen, vielleicht, ja, der Kopf, den finden wir vielleicht einen Verlag oder so. Dann hat er den gelesen und hat gesagt, oh, komm, mach etwas anderes. Hat mir ermutigt, oder? Er hat gesagt, du machst gutes Zeug von dem, was du kennst, schreib über das, was du kennst.
Und ist der Roman über etwas gewesen, was sie nicht kennen?
Ja, es war ein bisschen krimimässig, aber eben, wie gesagt, bei uns schreiben die Jungen immer über die Pistolen, auch wenn sie keine in den Finger hatten. Man sollte über das schreiben, was man kennt. Und nachher habe ich dann das angefangen zu machen. Ich bin noch in Basel in einer Werkstatt, die heisst Werkstatt Arbeiterkultur, wo ich jeden Montag her bin, mit anderen Texten austauschen und Texte lesen. Nachher habe ich mal einen Preis bekommen von der gewerkschaftlichen Bildungszentrale. So kleine Ermutigungen habe ich unterwegs immer gehabt.
Also eine Art, nicht gerade eine Stifte, aber so ein Lehrgang haben Sie auch gemacht. Also ja. Im Sinne von, das Feedback ist gekommen von einem, der schon geschrieben hat, oder eben die Werkstatt.
Ja, ich glaube, eben, man kann auch das lernen, oder? Wie gesagt, im deutschen Sprachraum, das ist im Spanischen oder im Englischen nicht so. Im deutschen Sprachraum hat man das Gefühl, Literatur sei etwas mit dem Genius zu tun. Und wie gesagt, das hängt mit dem Goethe zusammen. Das ist unsäglich, weil geht nachher davon aus, dass man es hat oder nicht hat. Und das kann man lernen, so wie man in einer Kunstgewerbeschule Malerei lernt. Und jetzt gibt es ja Gott sei Dank in der Schweiz auch eine Hochschule, wo man das lernen kann, literarisches Schreiben in Biel. Und das ist angegriffen worden von Leuten, die das Gefühl haben, nein, das kann man nicht lernen, das hat man oder man hat es nicht. Und wieso so ausgerechnet der Beruf unter 1000 anderen der sein, den man nicht lernen kann? Das ist meine Frage. Also ich habe immer viel probiert zu lernen. Ich habe keine Ausbildung gemacht als Schriftsteller, aber einfach viel probiert zu lernen von Kollegen.
Und woher nehmen Sie denn die Stoffe, die Geschichten?
Ja, das ist eine Frage, die ich mir gar nicht so stelle. Viele Leute haben ja das Gefühl, als Schriftsteller sind wir dauernd auf der Suche nach Stoff. Aber was mich fast mehr bekümmert als der Stoff, ist die Umsetzung. Also, Stoff gibt es überall. Der Fontane hat eben einfach irgendwie in der Zeitung bei den vermissten Nachrichten etwas gelesen und hat daraus einen Roman geschrieben. Es gibt zum Beispiel die Nekrologen, vor allem in den Innerschweizer Zeitungen, oder? Was heisst, er hatte vier Geschwister und die Kinderlähmung, die das ganze Leben also, abgerollt wird in sagen wir 60 Zeitungszeilen. Und das ist sehr anregend, wenn man das nachher erfüllt. Oder? Wenn da so ein Leben kurz, dann geboren, dann nachher die Stifte und nachher geheiratet, drei Kinder. Und wenn man das ein bisschen füllt, oder, dann kann man...
Es ist gerade Ihr neues Buch rausgekommen, plötzlich hat es dich am Füddeln. Untertitel banale Geschichten. Was ist banal an diesen Geschichten?
Alles. Ja, also. Die Figuren, die Sprache, die Geschichten sind einfach. sehr banale Geschichten, die alle erleben. Oder? Sie sind natürlich ein bisschen, ja, sie sind ein bisschen literarisiert. Ich tue auch die Sprache schon ziemlich künstlich herstellen, sodass es am Schluss klingt wie echt. Ja, das ist ein künstlicher Prozess. Oder? Die Leute kommen manchmal und sagen, leck, genau so wie die Figur redet, der Onkel Walti. Und dann sage ich, ja, das, aber da muss man ganz lang an der Sprache feilen, für das sie so tönt, dass man das Gefühl hat, es sei der Onkel Walti. Ja.
Sie haben am Theaterspektakel zu Zürich täglich zusammen mit dem Guy Kneta Kommentare zu Stücken, die aufgeführt worden sind, erzählt. Sind Sie denn ein Schnellschreiber? Das ist ja dann wirklich jeden Tag neu entstanden. Sind Sie ein Schnellschreiber?
Nein, das war ein Krampf. Ich bin eigentlich nicht ein Schnellschreiber, aber ich bin relativ fleissig. Das habe ich vielleicht auf dem Bau gelernt. Oder Arbeitsdisziplin. Oder hier mit dem Guy Kneta ist es eben noch speziell. Wir können gut zusammen Dialoge schreiben. Jetzt, wenn ich allein einen Dialog schreiben muss, dann bin ich lange am Hirn. Jedes Mal, was sagt jetzt der, was sagt jetzt dieser? Aber so ist es super. Wir haben einander die Dialoge hin und her gemailt. Jeder war eine Figur. Und nachher habe ich wieder ein paar Sätze geschrieben. Und nachher kommt die Antwort.
Also man muss man sagen, ihr habt gemailt, sind aber praktisch nebeneinander gesessen, je an einem Laptop, oder? Ihr
ja,
sind
genau.
Am gleichen Ort gewesen.
Ja, wir haben häufig sind wir Rücken an Rücken gehockt. Also, dass die Textstellen, die sind um die Welt und dann wieder rein. Oder? Das ist ja faszinierend am Internet. Oder? Aber es ist besser, als wenn man mit einem Zettel hin und her ging. Es ist auch technisch einfacher, wenn man es auf dem Mail hat. Ja.
Anne-Marie Reis, Sie sind. Es gibt eine Schlüsselstelle in Ihrem Buch, wo in Ihrem Buch die Erzengelmacherin. Eine Schlüsselstelle in Ihrem Leben, Ihre Schwangerschaft, als Sie 24 waren. Sie schreiben dort, dass die Vorstellung damals für Sie, ein Kind zu gebären, eine grosse Belastung war. In welcher Situation sind Sie gewesen?
Das ist eben dann, als ich die zweite Ausbildung als Tänzerin gemacht habe. Und ich wollte dann gerade einen Ferienkurs nehmen in Köln. 14 Tage lang, wo ich einfach 9 Stunden Tanz auf dem Programm war. Und der Tanz war wirklich für mich dann alles. Und hat mich wahnsinnig erfüllt und fasziniert. Und mitten in dieser Zeit ist die Schwangerschaft geplatzt. Oder irgendwie ein Verhütungsversager war das. Und
aber muss man sagen, Sie sind schon mit Ihrem Mann zusammen
ja, geheiratet. Ja, ja, ja. Aber ich einfach das Ziel vor Augen gehabt, die Schule fertig zu machen und hatte nachher ursprünglich wollte ich Tanzunterricht geben. Das habe ich dann nachher aber nie gemacht. Aber das war wirklich damals mein Leben gewesen, oder? Der Tanz, ich bin voll aufgegangen in dem und ich habe einfach das Gefühl gehabt, dass die Schwangerschaft, die will mich jetzt einfach auffressen, will mein Leben auffressen und Besitzer greifen von mir und Ich bin mir einfach wirklich vorgekommen, wie
ausgeliefert,
wie wenn ich jetzt das Geschwür in mir drin hätte. Das ist schlimm zu sagen, aber es war so mein Gefühl gewesen.
Damals waren Abtreibungen illegal gewesen.
Jein. Also es war ja schon damals so gewesen, das war in den Mitte 60er Jahren, ist ja schon so gewesen, dass gewisse Kantone relativ liberal waren. Es hat einfach das Gutachten gebraucht von einem zweiten Arzt und das ist ja eine absolute Willkür gesehen, welchen Arzt jetzt wie entscheidet, ob jetzt die Frau darf die Schwangerschaft abbrechen oder nicht. Also,
was haben Sie denn gemacht?
Also in meinem Fall, oder geheiratet, noch keine Kinder und keine finanziellen Probleme, gesund, hätte ich das Gutachten niemals bekommen. Auch nicht in Bern. Mhm. Also, vielleicht hätte ich dort in Genf, wenn ich auf Genf wäre, hätte ich es vermutlich dort bekommen. Aber schon damals. Aber mein Vater war Frauenarzt und er hat den Eingriff vorgenommen.
Jetzt können wir sagen, das war der Anfang von dieser Geschichte, von dem Kampf für die Legalisierung des Schwangerschaftsabbruchs. Aber es hat nachher noch fast 10 Jahre gedauert, bis Sie sich haben davon engagieren, öffentlich für diesen Kampf. Warum denn noch diese Zeit?
Also es waren etwa 5 Jahre, 5-6 Jahre. Ja, nachher hatte ich ein Kind und war Familienfrau und das hat irgendwie müssen reifen. Aber ich meine, die Wut, die ich damals gespürt habe, dass eben der Staat mir da wollte, mein Leben bestimmen, das hat mich immer bewegt und hat dann nachher müssen reifen, bis sich auch irgendwie die Situation hat ergeben, wo ich Sachen gelesen habe von anderen, die das auch kritisiert haben, die Situation, wo man nachher zusammengefunden hat und eine Gruppe hat sich gebildet, wo das eben diskutiert hat, dass die Gesetzgebung zum Schwangerschaftsabbruch und daraus ist nachher die Initiative entstanden 1971.
Die erste Initiative war ja absolut radikal, nämlich volle Legalisierung. Und dort haben sie, glaube ich, gemerkt, das geht zu weit zu dieser Zeit, oder? Die haben ja dann wieder zurückgezogen. Also sind sie übermütig damals?
Ja, also das heisst, ich habe damals so geschaut, was passiert im Ausland, oder? Und habe gesehen, dass in Deutschland haben sie damals auch eine Fristenregelung diskutiert. Und ich habe gedacht, also das wäre wahrscheinlich, was wir auch müssten verlangen. Es hat mir Angst gemacht, weil in dem Komitee, wo die Initiative lanciert hat, ist noch ein Jurist gewesen, drei Juristen. Und die haben nachher einfach gesagt, es geht jetzt darum, die Diskussion auszulösen und da müssen wir mit etwas Radikalem kommen. Und ich habe mich dann nachher überzeugen. Und an sich wäre es ja auch die logischste Lösung. Ich bin auch heute der Überzeugung, dass das eigentlich die logischste Lösung wäre, wie sie es in Kanada haben, dass der Schwangerschaftsabbruch überhaupt kein spezielles Gesetz braucht. Mhm.
Also Kanada ist eines der wenigen Länder, wo völlig legale
Abtreibung politisch sieht. ist das hoffnungslos gewesen, oder?
Sie haben dann manches Jahr müssen damit leben, dass sie von vielen Kreisen angefindet worden sind. Mhm. Vor allem von religiösen Kreisen, die finden, Abtreibung ist Mord etc. Was sind das für Anfindungen gewesen?
Ja, es waren ganz unterschiedliche Anfindungen gewesen. Einerseits wie man es überhaupt zu jedem Thema in der Politik hat. Also gibt es natürlich verschiedene Meinungen. Aber es hat natürlich auch sehr viele unter der Gürtellinie Briefe, anonym natürlich meistens, Anwürfe gegeben und Telefon auch. Also zum Beispiel, schade, dass ihre Mutter sie nicht abgetrieben hat oder sie werden auch ermordet werden und so Zeug.
Wie haben Sie gelebt mit dem? Wie haben Sie das ertragen?
Also die ersten paar Mal war ich total schockiert gewesen, oder? Und nachher mit der Zeit gewöhnt man sich daran, bekommt eine dicke Haut und dann habe ich nur noch die Achsel gezuckt.
Gewöhnt man sich wirklich daran, wenn so heftige Briefe
kommen? Ja. Also ich habe ein ganzes Dossier
voll von diesen Briefen.
Ja, die habe ich aufbewahrt. Für irgendwelche Nachfahren, die das mal anschauen wollen.
Ihr Buch heisst «Die Erzengelmacherin». Jetzt kennt man den Ausdruck «Die Engelmacher», das kennt man auch im Spanischen Pedro Lenz. Die Abtreibung, die Ärzte, das sind eigentlich die Engelmacher, oder?
Ja gut, in Spanien, in der Literatur oder so, sind das vor allem Frauen gewesen, die Engelmacherinnen, oder? Weil die Ärzte haben sie weggemacht. Ja. Das ist, glaube ich, auch natürlich auch das Gefährliche gewesen, oder? Das sind zum Teil auch brachiale Methoden. Das sind nicht aus fachausgebildete Leute gewesen, sondern irgendwelche Frauen, die das gemacht haben.
Aber warum denn die Erzengelmacherin?
ja, also das ist der Nationalrat Alexander Baumann, SVP. Er hat mir den Titel geliefert im Parlament. In der parlamentarischen Debatte hat er so geredet vom Nasciturus und da müssen wir schützen und so. Und nachher am Schluss hat er gesagt, hat er mir erwähnt und hat gesagt, die eidgenössische Erzengelmacherin Annemarie Rey. Und nachher habe ich zuerst leer geschluckt und gedacht, ich bin auf der Tribüne gehockt, dazugelassen und gedacht, ja, soll ich jetzt wütig werden und oben runterrufen oder was soll ich machen? Und nachher habe ich mich entschieden, nein, ich lache. Und ich lache darüber. Und hinterher hat es mir gedacht, ja, es ist eigentlich eine Art wie eine Beförderung. Oder? Ich bin nicht nur Engelmacherin, sondern Erzengelmacherin. Und nachher habe ich gedacht, ja, vielleicht meint er ja gar nicht Erzengelmacherin, sondern er meint Erzengelmacherin. Mhm. Und habe gefunden, jetzt tue ich das als Titel für mein Buch. Und tatsächlich hat nachher einmal ist jemand gesagt, was ist das? Seid ihr Kunstgewerbler?
Sie tun dem viel Ehr an, für das, dass er ein politischer Gegner war, oder?
Ja, aber ich habe gefunden, es ist noch witzig.
Annemarie Rey hat sich also immer für politische, gesellschaftliche Themen eingesetzt. Wie ist es bei Ihnen, Petra Lenz, Ihre Geschichte? Haben Sie auch manchmal politische Motive oder ein Ziel, etwas zu erreichen, eine Botschaft zu übermitteln?
Ja, ich glaube schon. Ich meine, die politische Relevanz ist ja häufig zum Beispiel schon nur da drin, wenn dass man zu Figuren macht von den Texten oder welches Milieu das man literarisiert. Ich meine, wenn jetzt zum Beispiel, nehmen wir an, wir schauen Erik im Fernsehen, oder da wohnen alle in einer Villa, alle haben zwei teure Autos und einen Flügel im Haus. Und wenn man das schaut, hat man das Gefühl, dass die Deutschen sind auch so. Als kleiner Bub habe ich gemeint, die Deutschen haben alle BMW, Mercedes, einen Flügel und eine Villa und einen Swimmingpool. Ja, die Literatur macht das, oder? Und dann ist das auch politisch, wenn man sagt, gut, wir nehmen die Sprache von der Straße, wir nehmen die Leute von unten und die auf in der Geschichte, als Figuren. Und es interessiert mich nicht, bei der Literatur nicht nur ein Hotwolle zu porträtieren. Und beispielsweise die Lebensbedingungen. Warum lebt einer? Wie viel Lohn hat er? Für was kommt er rüber? Wie kann er von seinem Geld leben? Das kommt bei mir in der Literatur vor. Geldsorgen von Menschen und so. Und eben, es gibt Leute, die das Gefühl haben, nein, unsere Figuren, die chatten ein bisschen in der Weltgeschichte umeinander, ja, alle super Anzüge an und niemand weiss, woher sie das Geld haben. Das gibt es natürlich auch, aber ich habe das Gefühl, das ist ein Thema, das in der Literatur vorkommen muss. Das ist politisch.
Wie nah sind Sie noch bei diesen Figuren, bei diesen einfachen Leuten, bei den Maurern beispielsweise, die Sie früher mit ihnen gearbeitet haben?
Ja, es ist ja so, dass ich ein bisschen böse habe mit der einen Schulter, darum tue ich selber nicht mehr mauern. Aber bis vor kurzem, bis vor 2-3 Jahren, habe ich immer noch, wenn mich jemand gefragt hat, ob ich helfe, habe ich noch etwas gemacht.
Man muss noch sagen, er war also auch an ganz prominenten Baustellen, zum Beispiel Zürich, S-Bahnhof, Landesmuseum, Bahnhof Stadelhofen. Also Sie haben dort quasi eine Geschichte geschrieben.
Ja, das
ist politisch, als Maurer.
Das ist eben etwas, was einem noch Freude macht, das stimmt. Aber ich nerve jetzt meine Freunde, wenn wir, ich habe so einen Pianist, Patrick Neuhaus, den ich mit dem Album auftreten, und wir müssen häufig zu Zürich dort unten umsteigen. Und jetzt mal anders einfach nicht mehr hören. Oder? Wenn ich sage, schau, der Boden, wo wir draufstehen, den habe ich nicht geholfen betonieren. Oder? Ja. Der sagt, Albe, jetzt ist gut, hast du es gesagt. Oder? Aber ich habe schon noch Kontakt. Also das heisst, ich habe schon noch Kontakt mit Leuten, die jeden Tag im Überkleid arbeiten. Einfach weniger, das ist einfach so, mit immer weniger.
Aber lesen die ihre Geschichten auch oder können die auch hören, wenn sie noch einmal vorlesen? Der Maurer oder der Schreiner oder ja, der Zimmermann?
Erstaunlicherweise schon. Also, es ist so, es hat viel, was eine halbe beigebracht wurde, dass die Literatur eine Welt ist oder das geschriebene Wort eine Welt ist, die ihnen nicht gehört. Für das ist halt die Lesung super, oder? Da reicht man auch Leute, die nicht lesen. Und ich kann mich zum Beispiel erinnern, einmal zu Einsiedeln, so in der Beiz, wo auch die Gemeindearbeiter im Orangen übergewöhnlich halben nach dem Arbeiten sind, gehen ein Bier nehmen, haben sie hier aufgestellt für eine Lesung, ein Tischchen, ein Mikrofon und hat einen ausgerufen, was ist jetzt hier auch noch Kultur? Oder? Also jetzt, unsere Beiz, wo wir am Abend noch, kommt jetzt hier auch noch Kultur an. Dann habe ich gesagt, das ist nochmal, warte, ich lese eine Stunde, aber nachher, du kannst bleiben hocken, oder? Ich kann ja beim Bier bleiben hocken. Und nachher bin ich dann fertig, oder? Ja, hat er gesagt, also er muss sowieso noch sein Bier ausmachen. Und nachher ist er immer geblieben bis zum Schluss. Und dann ist er gekommen und hat gesagt, ich soll mal so ein Bierchen verkaufen, es hat ihm gefallen. Also, das sind natürlich schöne Momente. Weil ja, die Leute auch eine Vorstellung haben, irgendeine Vorstellung von Literatur. Und eine der Vorstellungen, die man hat, ist, dass man nicht nachkommt, wenn man nicht weiss, was für eine Bildung hat. Mhm.
Wie wichtig ist es, dass es Berndeutsch oder Dialekt ist bei Ihnen?
Die Mundart ist für mich einfach so eine Selbstverständlichkeit sein. Also ich verstehe mich nicht als Sprachbewahrer oder Mundartpfleger oder so, sondern ich schreibe halt Teil von meiner Literatur, sagen wir etwa 50% schreibe ich in Mundart, weil es mir etwas Natürliches nimmt. Das ist die Sprache, die ich jeden Tag rede. Um noch etwas Politisches zu sagen, oder? In der Schule ist ja jetzt die Meinung, herrscht die Meinung vor, oder bei der Schuldirektion, dass die Kinder besser Hochdeutsch lernen, wenn man die Mundart abstellt. Und das ist, das gibt es in keinem Land von der Welt, dass die Sprache, die man redet, dass die schlecht sein soll. Oder? Ich begreife, dass man Hochdeutsch lernen muss, das lernt man auch, das ist auch wichtig, aber das lernt man besser, wenn man gut reden kann, als wenn man die Mundart nicht redet. Das heisst, die Pflege von der Sprache, von bei der Sprache, die man jeden Tag redet. Und es geht nicht darum, dass sie schön oder nicht schön ist, sondern einfach, dass sie selbstverständlich ist.
Sie gehen ja manchmal auch in Schulen, haben sie vorhin erzählt. Also den Kindern auch beibringen, wie man Geschichten erzählt. Wie ist denn das? Geben Sie einfach ein Thema vor und dann schreiben Sie darüber und dann können wir eben die Pistolengeschichten.
Ja, das ist jetzt auch ein bisschen steuer, aber dort kommen eben die Lehrer auch schon in einen Konflikt. Oder? Wenn sie den Kindern die ganze Zeit predigen, in der Schule wird nicht Mundart geredet und dann kommen wir mit Mundarttext, das ist ein Problem. Oder? Aber nein, ich tue sie natürlich, wenn ich etwas so mit Schülerinnen und Schülern mache, tue ich eine Aufgabe geben, konkrete Aufgaben.
Zum Beispiel?
Sagen wir jetzt einmal, jetzt ist Herbst, oder? Dann sage ich, sagen mal alles, was zu Herbst in Sinn kommt, dann sammle ich das an Wandtafel, bis die Wandtafel voll ist. Dann kommt buntes Laub, Maroni, Nebel, Melancholie, alles. Und dann sage ich so, und jetzt schreibt jeder ein Herbstgedicht und alle Wörter, die an der Wandtafel stehen, sind tabu, dürft ihr nicht brauchen.
Und nachher, das ist aber gemein eigentlich.
Nein, aber das, was ich damit erreiche, ist, dass es einem zwingt, wie ein bisschen tiefer zu gehen oder das Gleiche anzuschauen und vielleicht ein zweites Mal herzuschauen. Das ist eben schön am Banalen, man kann es zwei, dreimal anschauen und plötzlich kommt dem noch etwas mehr in Sinn. Und nachher wird es interessant, man macht ein interessantes Gedicht, weil sie diese Sachen umschreiben und neu anschauen.
Aber zuerst fluchen sie wahrscheinlich, nehme ich mal an, oder?
Ja, sie die sowieso nicht so gerne schreiben, aber für das ist es eben noch gut, manchmal ist es ein Schulbesuch.
Annemarie Reim, Sie haben irgendwo eine Power drin, eine Beharrlichkeit, nämlich etwas weiterzuverfolgen. 1971 hat es angefangen mit dem Kampf für die Legalisierung der Abtreibungen. Und bis 2002 ist es gegangen, bis an der Urne die Fristenlösung angenommen wurde. Woher haben Sie diese Beharrlichkeit?
Ja, also einerseits eben ist immer wieder die Wut in mir auftaucht, oder jedes Mal, wenn der Papst Romungen wieder einen Gax von sich gegeben hat, bin ich wieder wütig geworden und habe gedacht, nein, jetzt musst du weitermachen. Oder auch hier in der Schweiz natürlich hat es solche gegeben, die nicht können schweigen.
Ich gehe jetzt mal davon aus, Sie sind nicht besonders gläubig.
Nein, bin ich nicht. Ich bin Atheistin und Mitglied in der Freidenkerunion.
Applaus nein, von ein paar wenigen da, aber immerhin, ja.
Ja. Ja, und dazu habe ich einfach einen sturen Emmentaler Gring, oder? Das kommt noch dazu. Ist wahrscheinlich einfach mein Naturell, dass ich nicht schauen lasse.
Aber irgendwo muss doch noch etwas sein. Ich meine, Sie sind, wie ich gesagt habe, Sie sind so angefindet worden und Sie haben immer wieder wahrscheinlich auch Rückschläge erlitten. Es sind ja Abstimmungen auch das erste Mal bach abgegangen. Sie sind gleich dabei geblieben. Und das quasi in der Freizeit neben den Aufgaben als Mutter und Hausfrau.
Ja, andere Frauen sind berufstätig und ich habe das einfach gratis gearbeitet. Oder? Das hat man früher noch gemacht, heute ist das nicht mehr so.
Also üblich. Der Mann hat das Geld heimgebracht bei in der Familie und darum hat sie das können machen.
Genau.
Also irgendwo ist ein Feuer rum.
Es war ein Feuer rum, ganz sicher. Ja. Ein inneres Feuer. Aber ich habe natürlich auch viele andere Sachen noch gemacht, neben Schwangerschaftsabbruch. Oder? Ich habe es schon noch politisiert. Ich war 7 Jahre im Grossen Rat in Bern und habe mich vor allem auch für Verkehrspolitik, Umweltpolitik, Energiepolitik habe ich mich engagiert. Also die Frage habe ich auch beschäftigt.
Und das machen Sie heute noch? Sie mischt sich heute noch ein. Man sieht jemanden, die noch Leserbriefe. Also Sie sind voll immer noch dran mit 71. Und, ja. Aber es ist niemand, das hat mich aber vor allem Wunder genommen, es ist ja nicht jemand, der einem sagt, jetzt muss, sondern man macht es von sich aus. Wie ist es bei Ihnen, Petro Lenz? Was treibt Sie? Wer treibt Sie an? Oder was treibt Sie an zum Arbeiten?
Das ist noch schwierig zu sagen, es ist so ein innerer Antrieb. Es ist wirklich ein innerer Antrieb. Ich kann auch sehr gut fausen, jetzt komme ich nicht mehr so dazu, weil ich immer eingeladen werde an Lesungen, nachher Kolumnen schreibe ich für Zeitungen und dann komme ich gar nicht mehr so dazu, fausen.
Ist blöd, wenn man erfolgreich ist?
Ja, auf eine Art ist es noch blöd, ja. Aber man kann es natürlich ein bisschen selber steuern. Also das sagen mir jetzt die anderen Leute um mich und sagen, du musst dir halt selber die Auszeiten nehmen.
Das sagen meine Kind immer, bist selber schuld, das ist alles freiwillig.
Ja, ja, und gleichzeitig ist es natürlich so, dass wenn man dran ist, ist man dran. Oder? Aber jetzt zum Beispiel, ich glaube schon, dass man gesellschaftlich, etwas, wenn man etwas bewegen muss man ein bisschen dran sein. Wenn jetzt steht wieder viel an, jetzt wollen sie uns wieder Atomkraftwerke herstellen und dann muss man von mir aus gesehen, muss man her, dann müssen wir alle, die das wollen, auf Tschernobyl schicken, mit rein, schauen, was das heisst. Und, oder jeder, der Abfall, jeder bei sich, der heim im Garten oder von diesen Befürwortern. Dort muss man kämpfen. Kann man nicht einfach still sein.
Aber Sie tun sich nicht politisch, direkt politisch an der Front engagieren?
Ja, mal. Ich gehe manchmal auch Unterschriften sammeln für etwas oder so. Was ich halt nicht bin, ist in einer Partei, weil das hat damit zu tun, dass ich halt zu viel mache. Die Partei bin jetzt so der Vereinstyp. Nicht mehr. Wie früher viel in Vereinen.
Mhm. Ich würde gerne wissen, was ihr heute noch vorhabt oder beziehungsweise in der nächsten Woche, Kalenderwoche 40. Das Jahr neigt sich langsam im Moment zu. Frau Rey, haben Sie einen Termin, der Ihnen klar
zu oberst ist? Heute gehen wir den Nachmittag noch die Ausstellung vom Partner von meiner ältesten Tochter schauen. Der macht Fotografien, wunderschöne, in Biel. Und nächste Woche, am Dienstag, Ende September, muss ich eine PowerPoint-Präsentation abliefern für einen Vortrag, den ich im Oktober wird in Berlin haben, einen Kongress zu reproduktiver Gesundheit, reproduktiver Recht, wenn ihr wisst, was ich meine. Und nachher
PowerPoint Woche, machen Sie selber, kein Problem.
Mache ich selber, ja, Problem schon, ich lehre. Learn by doing, mache ich. Also, das und nachher muss ich noch meine Bauernfrau anrufen, um zu fragen, was sie mir für Gemüse haben diese Woche.
Sehr gut. Pedro Lenz, heute ja, Abend glaube ich einen Termin, oder?
Ja, nein, den nächsten Termin habe ich jetzt hier mit so Schriftstellerfreunden, wo wir zusammen wegen einem Theaterprojekt etwas schauen, wo wir wieder starten wollen. Wir schreiben alle Theater in Gruppen. Nachher muss ich auf Basel oder darf ich gerade unmittelbar drauf. Ich muss dann schnell schauen, wie zurückfahren. Und dort habe ich eine Lesung heute Abend an einem Poetry Slam. Allerdings bin ich nicht im Wettbewerb, sondern so Pause, Special Guest, sagt man dem. Mhm. Oder? Und das ist in Basel, an einem wunderschönen Ort, haben sie immer gesagt, das ist so in einem Pavillon, heisst Kulturpavillon.
Mhm. Im Ernst Born, wo auch schon zu Gast war, da persönlich.
Ja, das ist auch gut.
Also das ist an der Grenze. Also es ist wirklich sozusagen am EU-Grenzzaun. Ausser dran ist dann schon EU. Wenn wir ins nächste Haus
gehen. Ja, für die sagen, ich bin Provinzschriftsteller, ich bin also auch international manchmal. Ja. Oder?
Ich bedanke mich ganz herzlich bei Pedro Lenz und bei der Annemarie Rey für das Gespräch. Am nächsten Sonntag sind wir dann in Basel im Taburetti. Meine Gäste sind dort ein Pfannenflicker und eine ehemalige Direktionsassistentin vom Theater Basel. Zwei gegensätzliche Welten, die aufeinandertreffen. Bis dann wünsche ich Ihnen einen schönen Sonntag, schöne Woche.
Sie hörten einen Podcast von DRS 1.